In der vergangenen Woche haben wir uns nicht die Philosophie und auch nicht die politische Diskussion, verfassungspolitisch und so weiter, also jedenfalls nicht im politischen Raum die Diskussion, sondern markante Züge des fachjuristischen Diskurses des 19. Jahrhunderts angesehen. In diesem Jahrhundert, das mit jenem zweiten Einschnitt, Sie erinnern sich, der Positivierung des Rechts nach dieser Vernunftrechtsphase um 1800 beginnt, gehen deutliche Veränderungen vor in dieser Expertenkultur, die sich traditionell mit der professionellen Anwendung des Rechts, aber auch mit der Juristenausbildung und politisch zunehmend wichtiger werdend mit Fragen der Gesetzgebung beschäftigt. Die Jurisprudenz boomt. Das war sozusagen also ein Generalfazit, das man so über das 19. Jahrhundert aufspannen kann. Nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Denn tatsächlich führen die moderne Positivierung des Rechts und die Vielzahl der in den sich modernisierenden Staaten nach den Revolutionen in zunehmender Geschwindigkeit fälligen gesetzgeberischen Projekte zu einem spürbaren Bedeutungszuwachs des Faches als universitäres Fach. Gerade im deutschen Raum wird die Jurisprudenz an den juristischen Fakultäten nicht mehr im Stil einer bloßen, sage ich jetzt mal so, bloßen, also ohne dass ich das damit abwerten will, nicht mehr im Stil einer stark anwendungsbezogenen Rechtskunde betrieben, sondern ausdrücklich und historisch breit gebildet als vergleichende Rechtswissenschaft. Wissenschaft, also da liegt der Akzent drauf. Und zwar vom privaten wie vom im weitesten Sinne öffentlichen Recht, einschließlich etlicher neuer Rechtsgebiete, die sich im Laufe des Jahrhunderts, vor allem gegen Ende hin und auch eben im Zusammenhang mit dieser zunehmenden Neuregulierung und Verrechtlichung von bisher gar nicht so stark verrechtlichen Gebieten ergeben. Die Rechtswissenschaft arbeitet damit als selbstständige und forschende Disziplin, auch das ist wichtig, eine Disziplin, die selber forscht, mit Führungsanspruch innerhalb der staatswissenschaftlichen Fakultäten, also im Konzert derjenigen Disziplinen, die unter den damals gebräuchlichen Titel Staatswissenschaft sich eingeordnet haben oder einordnen ließen. Das war eben neben dem Recht insbesondere die Nationalökonomie, was wir heute als Volkswirtschaftslehre bezeichnen, und noch einiges andere, auch die Vorläufer unserer heutigen Politikwissenschaft. Ich hatte 5 Tendenzen genannt, das ist nochmal die Folie, bezüglich dieser Rechtswissenschaft im 19. Jahrhundert. Und die erste von diesen 5 hier unter der Sammelüberschrift so etwas flapsig vielleicht, verstreute Wiederaufnahmen des Naturrechts, relativ vernachlässigt. Ich hatte beim letzten Mal erläutert, warum. 4 davon hatten wir uns näher angesehen. Gut greifbar zeigt eine exemplarische Konstellation relativ zu Beginn des Jahrhunderts, nämlich die Kontroverse Thibault versus Savigny, 1814 und danach, die wir uns auch zuerst angesehen hatten, wie die grundsätzlich spannungsvolle Rolle aussieht, in welche die Positivierung des Rechts diese Wissenschaft eines positiven Rechts bringt. Das historisch Neue und Riskante von Positivität des Rechts ist die Legalisierung von Rechtsänderungen. Das hatten wir schon festgestellt. Darüber hinaus schiebt die legal gewordene Rechtsänderung mit allem, was dann rechtspraktisch folgt, nämlich Änderungen und auch Diskussionen darum und so weiter, den Berufsstand der Rechtsanwender und der Rechtsformulierer, so drücke ich es mal aus, eben jetzt eine neue, eine wichtigere Rolle zu. Wer ändert das Recht? Die Politik? Gewiss, aber eben eine Politik, die in der Fülle der Neuregelungen, die sich nunmehr mehr als zuvor einer kritischen Öffentlichkeit auch zu stellen haben, sehr viel falsch machen kann und die von daher zunehmend auf professionelle Expertise angewiesen ist. Diese Expertise ist sozusagen juristisch ausgebildet, muss zunehmend juristisch ausgebildet sein. Und dazu kommt eine zweite Komponente, der zunehmende verfahrensbedingte Druck von unten. Auch das hatte ich beim letzten Mal erläutert, dass in Kurzformel sogenannte Rechtsverweigerungsverbot, also eine justizielle Veränderung, rechtspolitisch angeschoben im Prinzip durch die napoleonische Neuordnung der Funktion der Justiz. Das Rechtsverweigerungsverbot lässt die Zahl der Falltypen und Entscheidungen immens anschwellen, zwingt zu einer dogmatisch sauberen Lösung, auch für ungewöhnliche Fälle, die permanent natürlich auftreten. Und auf diese Weise sorgt das Rechtsverweigerungsverbot ebenfalls für einen permanenten Neuerungsdruck. Also es ist nicht nur die Politik, die das einfordert, sondern es hat sozusagen systeminterne Gründe, dass diese Professionalisierung und dieser Verwissenschaftlichungsschub und dieser Bedeutungszugewinn der Rechtswissenschaft sich im 19. Jahrhundert so klar herausbildet. Wie nun lässt sich dieses oft und vielleicht sogar permanent in Änderung begriffene Recht systematisch vermitteln und professionell betreuen? Wir hatten mit Thibauts Plädoyer für ein einheitliches und einfaches Gesetzbuch aller Deutschen und mit Savignys Gegenrede für die Nutzung der vorhandenen, ausufernden, aber eben gewachsenen römisch-rechtlichen Kasuistik, also für die Fortführung einer Fallentscheidungstradition, zwei exemplarische Positionen kennengelernt. Wie gesagt, 1814, relativ zu Beginn. Dem gelehrten Wissenschaftsideal der historischen Schule, also grob gesagt der Savigny-Schule, gehören im Gefolge dieser Debatte die ersten Jahrzehnte des Jahrhunderts. Also diese Option für die gewachsene Kasuistik entlang der gewachsenen römisch-rechtlichen Materie ist sozusagen erstmal der Gewinner in der Diskussion. In der zweiten Jahrhunderthälfte setzt sich dann aber die Gegenströmung durch oder eine Gegenströmung durch, die im Nachhinein gesehen durchaus eher dem konstruktivistisch-pragmatischen Blickwinkel Thibauts entspricht. Allerdings mit einem methodisch deutlich stärker positivistischen Akzent, als das bei Thibaut so formuliert war. Thibaut ging vor allem um dieses einheitliche Lehrbuch und die Neuordnung unter sozusagen die Reißbrettneuordnung der gesamten Rechtsmaterie. Dieser spätere, die zweite Jahrhunderthälfte bestimmende ausdrückliche Positivismus, ein Rechtswissenschaftspositivismus, etwa von Autoren wie Gerber und Laband, die sich auf begrifflich-logische Erschließung systematischer Figuren beschränken, dieser Positivismus enthistorisiert, konzentriert und entpolitisiert das Fach. Savignys Begriff der Rechtsquelle wird im Zusammenhang mit dieser Eingrenzung, Selbstbegrenzungsbewegung gleichsam selbst zum Schrankenbegriff. Nur was einer Rechtsquelle entstammt, und nur Juristen können sagen, was eine Rechtsquelle ist, nur was einer Rechtsquelle entstammt und damit der Eigensphäre des rein Rechtlichen angehört, darf den Juristen interessieren. Innerhalb des juristischen Bereichs wiederum herrscht eine umso festere und auch umso wohl definiertere Ordnung. Da die Grenzen jetzt klar sind, kann intern sozusagen quasi logisch, subsumptionslogisch, wie das in der Fachsprache heißt, also gemäß einer Idee der Einordnung in Begriffshierarchien und Auslegungsregeln gearbeitet werden. Richterrecht ist aus dieser positivistischen Perspektive tendenziell verdächtig. Also Recht, das auf reiner Nutzung von Entscheidungsspielräumen des Richters beruht. Die Gesetzeshierarchie und systematisch gut eingebettete Formulierungen haben dieses Richterrecht einzugrenzen und möglichst zu neutralisieren. In gewisser Weise ist dies Ideal eine Art fester Begriffsmathematik, die dieser rechtslogischen Maxime des Subsumierens unter Sätze gehorcht, bis heute Teil des juristischen Selbstverständnisses. Und tatsächlich kann man mit einem gewissen Recht sagen, mit dieser dogmatischen Wendung der Rechtswissenschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert, also mit dieser positivistischen Schule, schließt sich so etwas wie ein juristischer Diskurs, schließt sich ab und ordnet sich nach innen hin und schließt sich in gewisser Weise in sich selbst. Er verzichtet explizit auf weitergehende Ansprüche, Theorieansprüche etwa historischer oder philosophischer oder politischer Art. Sie erinnern sich, dass ich in der allerersten Vorlesung dieses Semesters durchaus ein Bild dieser Art auch von der heutigen Rechtswissenschaft gezeichnet hatte. Also dass sie diese Schließungsfigur und diese selbstdefinierte Begrenzung ihrer eigenen Materie eigentlich sehr klar und gelassen, wenn man so will, aber auch nach außen hin offensiv sozusagen als Disziplinenverständnis vertritt. Wir erfahren zu diesem Punkt heute auch noch mehr. Als einen weiteren Zug hatte ich Ihnen den Evolutionismus Rudolf von Jherings vorgestellt. Mehr als ein Ableger der historischen Schule, sofern er nämlich von der Geschichte, also dem Bezugsraum Savignys, auf einen Naturalismus umstellt. Nicht nur soll es nach englischem Vorbild eine Natur der Interessen sein, auf welche das Recht reagiert, sondern tatsächlich ein durch die gesellschaftliche Evolution, gedacht als biologisch ablaufende Evolution, hindurch sich realisierendes Gefüge von objektiven Zwecken, zu denen die Natur des Rechts das Recht gleichsam erfunden hat. Das ist die Perspektive von Jherings, eine natürlich sehr radikale Perspektive, deswegen auch interessant und sehr typisch für das 19. Jahrhundert. Die Natur selbst erfindet in gewisser Weise im Zuge der vielen evolutionären Errungenschaft, die die Gattung des Menschen in ganz besonderer Weise auszeichnet, auch die Normen und auch das Recht. In einer relativ hohen Stufe dann das Recht. Als letzten Zug hatte ich die entstehende Soziologie beziehungsweise die auf diese innerhalb der Jurisprudenz reagierende sogenannte soziologische Schule genannt. Im 19. Jahrhundert handelt es sich hier noch um eine diffuse Mischung aus verschiedenen wirklichkeitswissenschaftlichen Anregungen. Also das, was Soziologie begonnen wurde zu nennen, war keineswegs so klar eingegrenzt, wie das heute der Fall ist. Die Soziologie ist im Grunde im Laufe des 19. Jahrhunderts erst entstanden, entsprechend eine zunächst mal relativ gemischte Disziplinenlage. Sozialstatistisches, sitten- und völkerkundliches, sozialhygienisches oder auch psychologisches Tatsachenwissen wurde von soziologisch und so weiter interessierten Juristen in die Diskussion von Normenfragen mit einbezogen. Diese soziologische Schule arbeitete insbesondere mit dem Begriff des Interesses des Einzelnen und des Interesses der Gesellschaft, weswegen man die soziologisch argumentierenden oder sagen wir mal vorsichtiger wirklichkeitswissenschaftlich argumentierenden Juristen auch mit dem Stichwort Interessenjurisprudenz belegt hat. Das ist so eine alte Kategorisierungsformel, die ich erwähne, weil man sie häufig auch in Lehrbüchern und dergleichen findet. Der Gegensatz Begriffsjurisprudenz, was ich jetzt genannt habe, diese Rechtswissenschaftspositivisten, versus Interessenjurisprudenz, auch positivistisch natürlich, aber Empiriker des Sozialen. Also eine ganz andere Spielart. Wie man sich denken kann, war der soziologische Einfluss vor allem im Bereich der Strafjustiz und der Strafrechtswissenschaft relevant. Ich erwähnte in der vergangenen Woche die durch Autoren wie Franz von Liszt in den 1890er Jahren angestoßene Debatte um eine Strafrechtsreform, das Ziel der Einführung eines reinen Präventionsstrafrechts hatte, oder das wurde diskutiert im Zusammenhang dieser Reformidee. Tatsächlich schlugen von Liszt und die Seinen eine Strafrechtsreform zur Abschaffung der Schuldstrafe vor und wollten alle rückfallgefährdeten Straftäter, wie überhaupt das mit einem unverbesserlichen Hang zum Verbrechen behaftete Proletariat, zum Schutz der Gesellschaft unschädlich machen. Nicht das Verbrechen, also die konkrete Tat, bisher für das gesamte bisherige Recht der Bezugspunkt für strafrechtliche Überlegungen, also die Tat, das Delikt, nicht diese konkrete Tat oder das Verbrechen, sondern die Menschen dahinter, die Verbrecher, müssten als das eigentliche soziale Krebsübel erkannt und bekämpft werden. In diesem Sinne sozusagen hat man dann, also das war ein soziologisches Argument, zu sehen, dass die Konzentration auf Taten, Normverstöße, Schuld und Sanktion für den Normverstoß, der in der Tat liegt, das eigentliche Problem verfehlt. Man müsse vielmehr soziologisch sehen, was sind das für Individuen und sich sozusagen das Instrument des Strafrechts einsetzen, nicht um Verbrechen zu sanktionieren, sondern um Verbrecher unschädlich zu machen. Nicht das Verbrechen, sondern die Menschen. Alles Recht ist der Menschenwillen da, schreibt von List denn auch als Begründung dieses Vorschlags. Also da sehen Sie, welche Richtung dieser sozial- oder soziologische Bezug nimmt. Ein bestimmtes Interessen- oder Zweckdenken, das das soziale Kollektiv bewegt und sich auf einzelne oder einzelne Individuen oder ganze Gruppen innerhalb dieses sozialen Raums bezieht. Das alles Recht ist der Menschenwillen da, schreibt von List. Und das schreibt er in einem berühmten Programmaufsatz von 1882, der Zweckgedanke im Strafrecht. Ich zitiere, alles Recht ist der Menschenwillen da, ihre Interessen, die der Einzelnen wie der Gesellschaft, sollen geschützt und gefördert werden durch die Satzung des Rechts. Die rechtlich geschützten Interessen nennen wir Rechtsgüter. Rechtsgut des Eigentums ist nicht der Eigentümer B, auch nicht die im Eigentum stehende Uhr, sondern das von der Rechtsordnung geschützte Interesse des B, seine Uhr zu gebrauchen oder zu verbrauchen, wie er will. Ende des Zitats. Zum Zwecke des Schutzes des Interesses an der Uhr, nicht zur Vergeltung eines verbotenen Tuns, muss nach von List eine reife, hochentwickelte Gesellschaft strafen. Von List schlägt damit weitgehend tatunabhängig eine soziale Klassifikation und eine klassifikationsspezifische Behandlung von Tätern vor. Ich zitiere, ganz, also auch aus diesem Aufsatz der Zweckgedanke im Strafrecht, Behandlung. Erstens, Besserung der besserungsfähigen und besserungsbedürftigen Verbrecher. Zweitens, Abschreckung der nicht besserungsbedürftigen Verbrecher. Drittens, Unschädlichmachung der nicht besserungsfähigen Verbrecher. Ich betone das und zitiere das bewusst so ausführlich, weil im Nachhinein diese soziologische Schule so sehr stark sozusagen so als, was wir heute sozial nennen würden, also sozusagen auf soziale Probleme gerichtete Schule erscheint, die sozusagen versucht, Ursachen der Entstehung von Delinquenz zu erkennen und dem irgendwie vorbeugend entgegenzuwirken. So war es nicht gemeint, sondern wie Sie hören, handelt es sich im Grunde um eine äußerst drakonische Maxime. Es wird sortiert und wer nicht besserungsfähig ist, wird unschädlich gemacht. Diese Perspektive, Umstellung auf reine Präventionsgesichtspunkte und den sozialen Nutzen, krempelt, jedenfalls in der Dogmatik, auf der Begründungsseite, das gesamte Strafrecht um, indem sie die Abschaffung des Verbrechens letztlich als neues soziales Projekt einführt und die Eliminierung des Verbrechers als den richtigen Weg zum Ziel ins Auge fasst. Das Ganze hat sich im 19. Jahrhundert wenig durchsetzen können. Eigentlich gibt es nur eine einzige Epoche, in der diese generalpräventiven Gesichtspunkte tatsächlich dann ins Strafrecht auch Eingang gefunden haben. Das ist im Nationalsozialismus gewesen. Und auch also wobei wir haben heute auch so kleine Restelemente, die nicht wieder abgeschafft wurden, sage ich mal, nach dem Nationalsozialismus. Zum Beispiel das Instrument der Sicherungsverwahrung. Also im Ganzen handelt es sich mehr um eine akademische Diskussion, aber es ist doch ein bemerkenswerter und durchaus auch in diesen evolutionistischen Kontext passender Zug des 19. Jahrhunderts. Ganz vom Tisch sind diese Vorschläge übrigens nicht. Sie kommen notorisch immer mal wieder auf. In der Regel werden sie nicht unbedingt von Juristen heutzutage aufgebracht, sondern eher, ich sag mal, von Naturalisten. Also zum Beispiel die Hirnforschung hat diesen Vorschlag auch wieder reaktiviert. Das Projekt Abschaffung des Verbrechens ist übrigens eines, auch das muss ich eben noch erwähnen, dass die, ich sage jetzt mal, echten Soziologen, also die disziplinär ausgebildeten und arbeitenden Soziologen, schon Adolf Quetelet, der belgische Erfinder der Sozialstatistik, aber auch der französische Soziologe Émile Durkheim, für völlig illusorisch hielten. Also die Idee, man könne das Verbrechen abschaffen. Für Soziologen ist, wie es schon für Hegel der Fall war, Sie erinnern sich an seine Theorie der Anerkennung der Freiheit des Verbrechers im Verbrechen, trotz der Strafe, die Hegel für notwendig hält, aber als eine, die Freiheit, dass es möglich sein muss, Verbrechen zu begehen, anerkennt. Für Soziologen ist in ähnlicher Weise nicht der Täter, sondern die Norm, die etwas verbietet, diejenige Sozialtatsache, der es sich verdankt, dass es Verbrechen gibt. Nicht ein innen drin sitzender Hang in bestimmten Individuen sorgt für die Verletzung einer Norm, sondern die Normenstruktur selbst ist ja so beschaffen, dass sozusagen es muss ja etwas als Verletzung der Norm definiert werden, damit eine Norm überhaupt eine Norm ist. Das heißt, wenn man überhaupt nur ein Verbot formuliert, impliziert das geradezu, dass man eine bestimmte Form von Handeln als Verbotsverletzung definiert. Sobald die reale Möglichkeit eines Verbots bzw. einer Verbotsverletzung existiert, ist auch klar, dass damit sozusagen automatisch von einer Welt gesprochen wird, in der es Menschen gibt, die diese Möglichkeit ergreifen. Ohne die Realität einer Normverletzung wäre die Norm keine Norm, sondern ein Naturgesetz. Insofern ist die Idee eines hundertprozentig sich durchsetzenden Strafrechts, also die Idee der Abschaffung des Verbrechens, eine ausgesprochen unheimliche, philosophisch auch in sich etwas kurzschlüssige und natürlich auch in der praktischen Logik, auf die das zuläuft, eine unmenschliche Idee. Man müsste ja den Normverletzer als krank und die Norm als absolut definieren, also als eine Art Naturgesetz, von der der Verbrecher sozusagen naturhaft abweicht. Der Zweckgedanke im Strafrecht, das war der Titel dieser Schrift von Liszt. Schon vom Titel her stellt die soziologisch argumentierende Schrift damit erkennbar Bezüge her zu Iering. Sie erinnern sich, sein Hauptwerk hieß Der Zweck im Recht. Der Zweck im Strafrecht, der Zweck im Recht. Und tatsächlich, das habe ich jetzt eben schon so dazwischen gesagt, sind die Übergänge zwischen der soziologischen und einer biologischen oder soziobiologischen Perspektive zunehmend fließend. Um die Jahrhundertwende, also etwa 1900, kristallisieren sich vor diesem Hintergrund dieser fünf Tendenzen, sagen wir mal, als für die Rechtswissenschaft im 20. Jahrhundert relevant, im Grunde nur zwei Hauptströmungen heraus. Etwas grob gesprochen, aber so kann man das sagen, es sind diese beiden Pfeile, die ich hier unten dran gesetzt hatte. Einmal die rechtspositivistische, rechtswissenschaftspositivistische, genuin juristische Denk- und Arbeitsweise und zum anderen eine Jurisprudenz, die sich mit den empirischen Wissenschaften von der sozialen oder eben genereller noch von der naturhaften Wirklichkeit konfrontiert. Im zweiten Fall, diese evolutionistisch oder soziologisch orientierten Schulen, ist diese Interessensnahme allerdings zunehmend vermittelt, auch da durch eine Art Arbeitsteilung, weil hier zunehmend nicht mehr die Rechtswissenschaft selbst sich zuständig macht, sondern so etwas wie eine im Recht angesiedelte Soziologie oder eine Rechtssoziologie, die von doppelt qualifizierten Wissenschaftlern vertreten wird, also Leuten, die sowohl Juristen als auch Soziologen sind. Recht als Sache juristischer Begriffsarbeit oder aber Recht als ein Stück Interessensabgleich in einer realen, was immer das sei, sozialen Wirklichkeit. Sehen wir uns heute zunächst zwei für die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts und eigentlich auch bis heute herausragende Vertreter dieser beiden Perspektiven an, dieser letzten beiden Perspektiven, also hier, dieser und dieser. Und betrachten wir dann heute in einem dritten Schritt noch eine weitere rechtstheoretische Perspektive, die in der Weimarer Zeit hinzutritt. Diese dritte hebt dezidiert auf den politischen Sinn des Rechts ab. Mit diesem Dreieck von Sichtweisen auf das So-Sein der Form Recht, mit erstens der rein juristischen, zweitens der, sagen wir mal, soziologischen, / soziologisierenden und drittens der dezidiert politischen Perspektive, lässt sich dann die rechtsphilosophische Konstellation auf dem Kontinent im Grunde bis zum Ende des Dritten Reichs und des Zweiten Weltkriegs umreißen. Und exemplarisch, wie gesagt, könnten vielleicht drei Namen für diese drei Sichtweisen stehen, und um die soll es heute gehen. Hans Kelsen für den Rechtswissenschaftspositivismus, Max Weber für die Soziologie und als dritten für diese politisierende Rechtswissenschaft oder politisierte Rechtswissenschaft, Karl Schmitt. Ich knipse das jetzt mal aus, weil mit dieser Dreiteilung haben wir dieses Schema ein Stück weit verlassen. Der österreichische Staatsrechtslehrer Hans Kelsen, Verfasser eines Buches über Hauptprobleme der Staatsrechtslehre 1911 und maßgeblich bei der Formulierung der österreichischen Verfassung von 1920, übrigens derjenigen Verfassung, die für die deutsche Reichsverfassung von Weimar dann als Vorbild diente und überhaupt als die modernste der Welt galt kurzfristig, diese österreichische Verfassung. Dieser Hans Kelsen publizierte Die reine Rechtslehre, sein Hauptwerk, im Jahr 1934. Mit einer zweiten, deutlich überarbeiteten Auflage erscheint das Buch im Jahr 1960 noch einmal. Sie merken, damit sind wir also sozusagen schon in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und Kelsen hat in der Tat in gewisser Weise das ganze Jahrhundert ausgeleuchtet, angeleuchtet mit dieser reinen Rechtslehre. Beide Versionen gemeinsam, also diese beiden Auflagen, sie sind spürbar unterschiedlich, sie repräsentieren gemeinsam die in vielem unüberbietbare Ausbuchstabierung einer rein rechtswissenschaftspositivistischen Theorie des Rechts. Also sozusagen der Klassiker für diese Perspektive. Das Stichwort der Reinheit, mit der der positivistische Anspruch umgesetzt werden solle, stammt von Kelsen selbst. Folgende Passage stellt er den im ganzen 7 Kapiteln seiner reinen Rechtslehre voran. Ich zitiere das mal einfach so als Kostprobe. Ich zitiere aus der Fassung von 1960. Die reine Rechtslehre ist eine Theorie des positiven Rechts. Des positiven Rechts schlechthin, nicht einer speziellen Rechtsordnung. Sie ist allgemeine Rechtslehre, nicht Interpretation besonderer nationaler oder internationaler Rechtsnormen. Aber sie gibt eine Theorie der Interpretation. Als Theorie will sie ausschließlich und allein ihren Gegenstand erkennen. Sie versucht, die Frage zu beantworten, was und wie das Recht ist, nicht aber die Frage, wie es sein oder gemacht werden soll. Sie ist Rechtswissenschaft, nicht aber Rechtspolitik. Wenn sie sich als die reine Lehre vom Recht bezeichnet, so darum, weil sie nur eine auf das Recht gerichtete Erkenntnis sicherstellen und weil sie aus dieser Erkenntnis alles ausscheiden möchte, was nicht zu dem exakt als Recht bestimmten Gegenstand gehört. Das heißt, sie will die Rechtswissenschaft von allen ihr fremden Elementen befreien. Das ist ihr methodisches Grundprinzip. Es scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein, aber ein Blick auf die traditionelle Rechtswissenschaft, soweit sie sich im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts entwickelt hat, zeigt deutlich, wie weit diese davon entfernt ist, der Forderung der Reinheit zu entsprechen. In völlig kritikloser Weise, immer weiter Zitat, in völlig kritikloser Weise hat sich Jurisprudenz mit Psychologie und Soziologie, mit Ethik und politischer Theorie vermengt. Diese Vermengung mag sich daraus erklären, dass diese Wissenschaften sich auf Gegenstände beziehen, die zweifellos mit dem Recht in engem Zusammenhang stehen. Wenn die reine Rechtslehre die Erkenntnis des Rechts gegen diese Disziplinen abzugrenzen unternimmt, so nicht etwa darum, weil sie den Zusammenhang ignoriert oder gar leugnet, sondern darum, weil sie einen Methodensynkretismus, also eine Methodenvermischung, zu vermeiden sucht, der das Wesen der Rechtswissenschaft verdunkelt und die Schranken verwischt, die ihr durch die Natur ihres Gegenstandes gegeben sind. Ende des Zitats. Sie merken, dass Sie das jetzt wahrscheinlich gut einordnen können. Also wir haben hier geradezu in programmatischer Form in gewisser Weise eine Bilanz dessen, was wir jetzt schon so in seiner allmählichen historischen Herausbildung verfolgt haben. Dieser klar formulierte Disziplinenanspruch, der sozusagen seine eigenen Grenzen als Stärke das sage ich jetzt ohne Ironie, ja, also die, erkennt und genau darin, in dieser Wohldefiniertheit und klaren Eingrenzung, die Tugend des eigenen Faches postuliert. Betrachten wir die Grundzüge dieses Programms, so erkennen wir die Grundzüge des schon geschilderten juristischen Positivismus wieder. Eine klare systematische Begrenzung auf innerjuristische Begrifflichkeiten und Methoden. Der Gegenstand darf nur das exakt als Recht bestimmte sein, alle der Rechtswissenschaft fremden Elemente und insbesondere die Rechtspolitik sollen methodisch sauber ausgeschieden werden. Was nun wäre der so gewonnene reine Gegenstand Recht in einer solchen in ihrem Wesen nicht verdunkelten Rechtswissenschaft? Kelsen gibt auf diese Frage, anders als die meisten Positivisten vor ihm, eine klare Antwort. Der Gegenstand der Rechtswissenschaft ist die Norm. Und zwar allein die Norm, die sich auf das Handeln von Menschen bezieht, aber eben nicht verwechselt werden darf mit diesem Handeln selbst. Die rechtliche Ebene beginnt als eine von der Ebene der bloßen äußerlichen Akte getrennte Ebene der rechtlichen Bedeutung, die solche empirischen Akte bekommen können oder haben können. Und diese rechtliche Bedeutung wiederum ist eine von den bloß subjektiven Bedeutungen, welche die konkret handelnden Individuen ihren Handlungen möglicherweise zuschreiben, durchaus unterschiedene, eine auf besondere Weise objektive Form der Bedeutung. Die subjektive Bedeutung kann im Einzelfall durchaus erheblich sein, zum Beispiel ob jemand etwas vorsätzlich gemacht hat oder nicht vorsätzlich oder so, aber im Prinzip geht es um die objektive Bedeutung, die einem Akt zugeschrieben werden kann. Die juristische Ebene kennt und berücksichtigt also in bestimmten Fällen auch einen konkret gemeinten subjektiven Sinn, aber dieser Sinn muss wiederum sozusagen explizit als objektiv relevant formuliert sein. Zitat: Den spezifisch juristischen Sinn, seine eigentümliche rechtliche Bedeutung, erhält der fragliche Tatbestand durch eine Norm, die sich mit ihrem Inhalt auf ihn bezieht, die ihm die rechtliche Bedeutung verleiht, sodass dann der Akt nach dieser Norm gedeutet werden kann. Die Norm fungiert als Deutungsschema. Mit anderen Worten, das Urteil, dass ein in Raum und Zeit gesetzter Akt menschlichen Verhaltens ein Rechts- oder Unrechtsakt ist, ist das Ergebnis einer spezifischen, nämlich normativen Deutung. Ende des Zitats. Mit diesem im Prinzip, also philosophisch gesehen, im Prinzip recht einfachen Schema, äußerer Tatbestand plus im Wege einer Deutung zugewiesene juristische objektive Bedeutung, also so eine Art Zwei-Welten-Schema, soll die Rechtswissenschaft also arbeiten. Das Ganze wäre geradezu simpel, wenn nicht Kelsen die logische Frage klar sehen würde, die er beantworten muss, damit diese Zwei-Welten-Theorie von einerseits Tatbeständen, realen Handlungen, Sachen, Situationen, wie auch immer, und andererseits Normen, damit diese Zwei-Welten-Theorie eine allgemeine Theorie des Rechts sein kann. Die Frage wäre nämlich ja, welchen Status hat denn nun der Akt, der einem Tatbestand eine Norm zuordnet? Also welchen Status hat der Akt, der diese Deutung vornimmt? Welchen Status hat diese juristische Deutung selbst? Und Kelsens Antwort ist einfach. Der Akt des Juristen, dieser Deutungsakt, ist seinerseits auch nichts anderes als die Anwendung einer Norm. Zitat: Die Norm, die dem Akt die Bedeutung eines Rechts- oder Unrechtsaktes verleiht, wird selbst durch einen Rechtsakt erzeugt, der seinerseits wieder von einer anderen Norm her seine rechtliche Bedeutung gewinnt. Zitat Ende. Anders gesagt, so muss man diese Überlegung verstehen, jede rechtliche Deutung ist ihrerseits wieder durch Recht gestützt, also in einer anderen Rechtsnorm gegründet, die diese Deutung regelt. Das Recht wäre ein Gebäude von Normen, die sich gegenseitig zu Deutungen ermächtigen. Das Recht wäre auf diese Weise gleichsam vollständig zirkulär, logisch gesehen. Es verweist immer irgendwie auf weiteres Recht und kann sich andererseits immer wieder auf andere Normen berufen, die das regeln, was in dieser Norm konkret als Deutungsmuster objektiv appliziert wird. Nun werden Sie zu Recht sagen, dass es ja wohl kaum für jede Gesetzesanwendung dann auch wieder ein Gesetz gibt, das diese Anwendung regelt. Und in der Tat schlägt Kelsen, damit dieses Modell, jede Norm verweist wieder auf eine Norm, denkbar wird oder realistisch scheinen kann, einen relativ weiten Begriff von Rechtsnorm vor. Nicht nur Gesetze enthalten Rechtsnormen, beziehungsweise in seiner Sprache bringen Rechtsnormen zum Ausdruck, sondern auch etwa die Urteile eines Gerichts oder sogar Gewohnheiten können den Status einer Rechtsnorm einnehmen, wenn die Verfassung der Gemeinschaft die Gewohnheit, und zwar eine bestimmte qualifizierte Gewohnheit, als einen rechtserzeugenden Tatbestand einsetzt. Auch hier wäre aber dann, also bei dieser Erhebung von Gewohnheiten in den Status einer Rechtsnorm zu sein, auch hier wäre dann aber wieder entscheidend, dass es erneut eine Rechtsnorm ist, irgendwo gibt, die der Gewohnheit diesen ihren Rechtsnormcharakter zuweist. Das wäre die Verfassung beispielsweise. Sie sehen, wie hier Kelsen von zwei Setzungen ausgeht. Erstens von einem ganz klaren und scharf aufgefassten Unterschied von Sein und Sollen. Einem Dualismus, sagen wir einem Dualismus kantischen Typs, zu dem Kelsen sich bekennt, indem er schlicht schreibt, Zitat, der Unterschied von Sein und Sollen kann nicht näher erklärt werden. Er ist in unserem Bewusstsein unmittelbar gegeben. Zitat Ende. Also diese Trennung der zwei Sphären, die Handlungen, die Akte, das, was tatsächlich passiert, die Tatbestände auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Welt der Normen, die ein Sollen postulieren oder zum Ausdruck bringen, diese Trennung ist schlicht gegeben. Sie kann nicht erklärt werden. Damit beruft sich Kelsen ein wenig auf die kantische Tradition oder kann man so im Dunstkreis des Neukantianismus auch ihn situieren. Die zweite Setzung ist die einer Idee vom Recht als einer in sich geschlossenen, einer normenlogisch stets irgendwie auch wieder auf sich selbst zurückverweisenden Ordnung. Diese Ordnung hat scharfe Grenzen. Recht autorisiert Recht. Und nur, was seinerseits auf Recht zurückverweist, also durch eine Rechtsnorm autorisiert wird, kann für die reine Rechtslehre wiederum als Recht, als rechtlich relevant betrachtet werden. Sie merken schon, wie Kelsens Theorie, die von uns ja schon beobachtete, in sich offensichtlich in diesen Zirkel irgendwie hineindrängende Logik des voll positivierten Rechts durch dieses Bild vom Innen und Außen der Rechtsordnung nicht etwa ableugnet, sondern regelrecht sozusagen bewusst bejaht und in Szene setzt. Die Rechtsform hat für ihr eigenes Sein keine andere Definition als die Rechtsförmigkeit selbst. Mindestens drei Fragen drängen sich bei diesem sozusagen Verbegrifflichungsversuch oder dem Versuch, ein theoretisches Gebäude, ein explizites theoretisches Gebäude dieses Verweises der Rechtsform auf die Rechtsförmigkeit selbst zu schaffen, mindestens drei Fragen drängen sich auf. Nämlich, wie soll man den Geltungscharakter und die Wirksamkeit der Rechtsordnung denken? Etwa im Unterschied zur Moral oder zu irgendwelchen anderen logisch präzise auf den Verweis aufeinander angelegten Systemen. Zweite Frage, worauf basiert denn eigentlich diese rechtliche Normenordnung? Wer autorisiert sie letztlich? Wer entscheidet genau über ihre Grenzen? Und drittens, was ist denn nun das eigentlich Rechtliche daran? Das eigentlich Juristische eines Deutungsaktes oder einer gesetzten Norm? Also, wenn man sie nur einfach ausspricht, eine solche Norm, ich könnte ja auch eine Norm aufstellen, die lautet, nur Menschen, die größer sind als 1,95 Meter, können in diesem Jahr Examen machen oder wie auch immer. Ja? Also das ist ja so, damit noch in keiner Weise eine irgendwie, hat es ja noch keine juristische Qualität oder rechtliche Qualität, eine solche als normativer Satz geäußerte Sollensforderung, sagen wir mal. Kelsen weicht diesen Problemen nicht aus und eben darin liegt die eigentliche Qualität seiner Theorie. Er sortiert die Aspekte, die solche Fragen haben, genau auseinander und bietet dann allerdings wiederum eine verblüffend einfache Antwort an. Die Geltung einer Norm, wie auch das Wirksamwerden, das ist sozusagen die Kraft des Inkrafttretens, die Realitätsmacht oder wie auch immer man es nennen will, hat eine solche ein solcher Sollenssatz, dass sie also nicht als postulierte Geltung funktioniert, die Normgeltung, sondern wirksam werden kann in Form des Inkrafttretens von Recht, das erklärt sich durch das Merkmal des Zwanges, ohne dass die Rechtsordnung keine Rechtsordnung ist. Rechtsordnungen sind Zwangsordnungen. Insofern enthält jede Rechtsordnung den wie immer vermittelten Verweis auf einen Zwangsakt, schreibt Kelsen ausdrücklich so. Logisch etwas sauberer formuliert, die Norm statuiert nicht nur ein Sollen, sondern sie ermächtigt zugleich jemanden zu einer an bestimmte Bedingungen geknüpften Zwangsausübung. Und hinter diesem Zwang, zu dem wiederum eine Norm ermächtigen muss, sonst ist es kein Rechtszwang, hinter diesem Zwang steht ein gesellschaftliches Zwangsmonopol. Damit beantwortet sich dann nach Kelsen auch die zweite Frage, nämlich die nach der Autorisierung. Das Universum der Rechtsnormen ist nach Kelsen nicht einfach zirkulär, sondern in sich hierarchisch geordnet. Es verfügt über einen Stufenbau, wie er das nennt. Das Wort stammt nicht von ihm, aber er kann es sozusagen als Fachausdruck einsetzen. Es gibt einen Stufenbau der Rechtsordnung. Normen verweisen daher nicht nur jeweils wieder auf andere Normen, sondern sie verweisen auf eine in der Hierarchie letztlich oberste oder auch für die Rechtsordnung insgesamt grundlegende Norm, die sogenannte Grundnorm. Die Grundnorm ist der Geltungsgrund der normativen Ordnung. In archaischen Gesellschaften kann eine solche Grundnorm rein inhaltlicher Art sein. Kelsen nennt das als Prinzip der Nächstenliebe als Beispiel. Solche ganz inhaltlichen Normen, Kelsen bezeichnet sie als statische Grundnormen, können allerdings nur Moralsysteme aus sich heraus begründen oder schaffen und sind insofern auch Teil einer relativ frühen Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung. Sie bleiben sozusagen diesseits des Rechts. Recht beginnt nach Kelsen, wo eine Grundnorm dynamisch ist, wie er das nennt, wo sie nämlich nicht so inhaltlich ausbuchstabiert ist, sondern bloß formal ist. Wo sie also nur der Form nach eine bestimmte normsetzende Autorität zur Normsetzung ermächtigt. Wo sie also nicht Norminhalte festlegt, sondern ihrerseits nur bestimmt, wie Normen, neue Normen erzeugt werden. Nochmal ein Zitat. Eine Norm gehört zu einer auf einer Grundnorm beruhenden Ordnung, gemeint ist jetzt eine rechtlichen Grundnorm oder eine Rechtsnorm gehört nur zu einer auf einer Grundnorm beruhenden Ordnung, weil sie auf die durch die Grundnorm bestimmte Weise erzeugt ist. Die Grundnorm liefert nur den Geltungsgrund, nicht aber auch den Inhalt der dieses System bildenden Normen. Deren Inhalt kann nur durch Akte bestimmt werden, mit denen die von der Grundnorm ermächtigte Autorität und die wieder von dieser ermächtigten Autoritäten die positiven Normen dieses Systems setzen. Zitat Ende. Wenn Sie nun ein wenig an Hobbes denken müssen, nicht nur sicherlich an den Parlamentarismus, dafür ist das auch gedacht, ist klar, also es gibt eine Autorität und weitere dann wiederum davon ermächtigte Autoritäten. So ist das richtig. Kelsen bestimmt die Grundnorm über diese Autoritätsfigur unter den modernen Bedingungen, aber jetzt nicht etwa als den Souverän, sondern als den Verfassungsgeber. Und er meint den Staat. Zitat: Die Souveränität des Staates ist der für die Annahme des Primats der Rechtsordnung entscheidende Faktor. Diese Souveränität ist keine wahrnehmbare oder sonst objektiv erkennbare Qualität eines realen Gegenstandes, sondern eine Voraussetzung. Die Voraussetzung einer normativen Ordnung als einer höchsten, in ihrer Geltung von keiner höheren Ordnung ableitbaren Qualität. Spätestens hier sind wir an einer Art metaphysischem Nullpunkt der Gesamtkonstruktion angelangt. Kelsen muss den Staat ja, damit er als Grundnorm fungieren kann, gerade nicht als reine Machtangelegenheit oder reale Person oder wie auch immer, wie es in dem Zitat hieß, definieren, sondern er muss den Staat selbst auch als eine Rechtstatsache betrachten, als eine Norm. Und das tut er in gewisser Weise. Er spricht vom Rechtsstaat, also betont diese Kombination nicht Staat, sondern Rechtsstaat. Und damit soll gemeint sein, eine echte Identität von Staat und Recht. Staat und Recht seien nicht zweierlei, sondern die politische Organisation Staat sei eine Rechtsordnung und der Staat eine juristische Person. Eine zwittrige Souveränitätskonzeption, also eine Souveränität des Rechts selbst, in einem zugleich Zwangsmacht verkörpernden Staat, bildet also den eigentlichen Schlussstein des positivistischen Normengebäudes. Irgendwie können wir hier durchaus noch heraushören in dieser Kombination aus gesetzter Norm und Zwangsordnung Hobbes' Kombination von Wort und Schwert. Allerdings ist an die Position des politischen Souveräns, also auf der Seite des Schwertes, sozusagen nicht mehr der Hobbesche Souverän und auch nicht mehr die kantische Vernunft anzutreffen, sondern hier erscheint nun gleichsam nur noch die formal sich selbst autorisierende erste juristische Rechtssatzfigur sozusagen, eine juristische Person, eine juristische Ordnung. Wenn man so will, könnte man sagen, in gewisser Weise ist das Rechtssystem der Souverän, der hier eingesetzt wird. Also Kelsen deutet diese in sich changierende Qualität dieser Hobbeschen Souveränitätsfigur letztlich so aus, dass er sie sozusagen im Ganzen als eine juridifizierte Figur betrachtet. Die Formel Rechtsstaat wird genauso eingesetzt. Und das, also da liegt die Betonung auf Recht, sozusagen in der Kombination Rechtsstaat. Damit beantwortet sich dann auch die dritte Frage: Was macht das Juristische an der Sache letztlich aus? Die Einsetzung von juristischen Institutionen und mit rechtlicher Autorität ausgestatteten Entscheidungsinstanzen durch den Staat, beziehungsweise eben durch diesen rechtsförmig gedachten Staat, durch die Verfassung. Konkret sind das allem voran, also die durch die Verfassung eingesetzten Institutionen, die Gerichte. Aber es geht natürlich auch um die Juristenausbildung und um die Rechtswissenschaft. Mit dieser Figur des Rechtsstaates haben und der Grundnorm, die mit dem Rechtsstaat konkret in Gestalt der Verfassung sozusagen als verschmolzenes Manifest wird, haben wir eine Art letzter Setzung vor uns. Sie begründet sozusagen das Basisaxiom, das rechtspraktische Basisaxiom einer juristischen Mathematik, bestehend aus der Grundnorm und dann aber eben den ganzen Institutionen und anderen Normen, die sich daraus ableiten oder die auf ihr aufbauen oder wie immer das Bild sich jetzt vorstellt. Sein Positivismus begründe ein rechtslogisches Naturrecht, hat Kelsen zu dieser Konstruktion auch einmal geäußert. Die Formulierung hat er später relativiert. Er wollte damit nicht sagen, dass es sich um ein neues Naturrecht handelt. Er wollte zeigen, dass die Stärke, die Massivität, die in dieser Grundnormkonstruktion drinsteckt, obwohl es sich um eine rechtslogische Konstruktion handelt, die sozusagen die Wucht einer naturrechtlichen Fundierungsfigur haben soll. Bemerkenswert an der reinen Rechtslehre ist weniger ihre philosophische Qualität. Sie haben schon gemerkt, es ist ein bisschen holzschnittartig, das Ganze. Bemerkenswert ist die innere Konsequenz und die Explizitheit ihrer reinen Jurisprudenzorientierung. Man könnte sagen, wir haben hier einen reinen Scientismus des Rechts vor uns oder aber eine reine, nicht mehr einfach am Gesetzten, so pauschal am Gesetzten, sondern komplexer und genauer am Rechtsstaat orientierte Rechtswissenschaft, die den gesamten älteren, etwas diffuseren Rechtssetzungspositivismus oder Rechtswissenschaftspositivismus ersetzen kann. Kommen wir damit schneller und kürzer zum Gegenpol der rechtssoziologischen Sicht, die gleichsam von außen und vor allem vom gesellschaftlichen Standpunkt her und gerade nicht von diesem Normenstandpunkt her, dem normenimmanenten Standpunkt her, auf die historische Mannigfaltigkeit der Rechtsformen zu blicken beginnt. Max Weber bietet im Kapitel Rechtssoziologie seines legendären, posthum zusammengestellten Werkes über Wirtschaft und Gesellschaft von 2021 fast so etwas wie eine spiegelbildliche Sicht zu derjenigen der positivistischen Rechtstheorie Kelsens. Weber bestimmt das Recht nämlich gerade nicht von der Norm her, die eine Handlung in einer typisch juristischen Weise deuten würde, sondern Weber definiert das Recht als einen Typus von realem Handeln. Und er definiert es von einem Handeln her, dessen Ordnungsmuster vor einem gesamtgesellschaftlichen, letztlich einem spezifisch europäischen Zweckzusammenhangshintergrund zu denken sind. Also Handlungsformen, ein Kosmos von Handlungsformen, kulturellen Handlungsformen. Und da gibt es spezifische europäische Muster und das rechtsförmige Handeln gehört in diesen Bereich. Nicht tradierte juristische Formen und deren normative Wirkung, sondern soziokulturelle Anforderungen und Traditionen bemessen das objektive Recht der Gesellschaft. Das leitet Weber her und er arbeitet damit zu diesem Zweck weniger mit statistischen Daten, empirischen Daten, wie wir von der Soziologie heute kennen, sondern Webers Hauptarbeitsfeld ist der historische und interkulturelle Vergleich. Webers Rechtssoziologie bleibt recht allgemein und grundsätzlich gehalten. Und das unterscheidet sie von anderen, konkreteren Rechtssoziologien, etwa derjenigen des Soziologen Eugen Ehrlich oder derjenigen von Theodor Geiger, auf die ich jetzt hier nicht eingehe, sondern ich beschränke mich mal auf Weber exemplarisch. Weber beschreibt die Normenentwicklung und auch die Entwicklung vom römischen Recht über das mittelalterliche Naturrecht bis zum Vernunftrecht der Aufklärung und darüber hinaus als einen allmählichen Prozess der formalen und materialen Rationalisierung von Handeln. Auch die Entwicklung einer Rechtswissenschaft wird von Weber gleichsam von außen her betrachtet und analog interpretiert, nämlich als ein auf einer bestimmten Stufe der Rationalisierung von Normenhandeln und Normendurchsetzung zum Recht gehöriges Phänomen. Weber beschreibt auch die für das moderne Recht typische Spannung zwischen dem fachjuristischen Horizont und den Erwartungen oder auch Interessen der Rechtsnehmer. Es sei so, diagnostiziert Weber, da merken Sie jetzt sehr schön, wie das die Außenperspektive ergibt auf das, was wir eben von innen her gesehen haben, es sei so, Zitat, dass die rein fachjuristische Logik die juristische Konstruktion der Tatbestände des Lebens an der Hand abstrakter Rechtssätze und unter der beherrschenden Maxime, dass dasjenige, was der Jurist nach Maßgabe der durch die wissenschaftliche Arbeit ermittelten Prinzipien nicht denken könne, auch rechtlich nicht existiere, unvermeidlich immer wieder zu Konsequenzen führen muss, welche die Erwartungen der privaten Rechtsinteressenten aufs Gründlichste enttäuschen. Die Erwartungen der Rechtsinteressenten sind an dem ökonomischen oder fast utilitaristischen praktischen Sinn eines Rechtssatzes orientiert. Dieser aber ist rechtslogisch angesehen irrational. Zitat Ende. Da haben Sie sozusagen genau die andere Seite. Kelsen sagt, wir müssen alles ausgrenzen, was nicht wirklich rein nur für die juristische Perspektive relevant ist. Weber beschreibt, ja, aus Sicht der Rechtswissenschaftler ist sozusagen alles irrational, was außerhalb dieser fachjuristischen Perspektive liegt. Und was ist außerhalb aus Sicht des Soziologen? Da haben wir die Rechtsnehmer mit ihren praktischen Erwartungen und Hoffnungen. Und da kommt es sehr darauf an, ob das eine mit dem anderen irgendwie so weit korrespondiert, dass der Rechtsnehmer irgendetwas von seinen Erwartungen erfüllt sieht oder wiederfinden kann im juristischen Akt. Das Recht ist immer besser und spezifischer in der Lage, den gemeinschaftlichen Erfordernissen oder konkreter den Verwaltungserfordernissen hinsichtlich des Handelns und vor allem des ökonomisch relevanten Handelns des Einzelnen Rechnung zu tragen. Das ist des Weiteren Webers historische, sozusagen moderne theoretische Beobachtung oder Diagnose. Weber vergleicht das alte römische Recht mit dem persischen, dem jüdischen und anderen Rechtssystemen, aber sein besonderes Interesse gilt dem modernen, eben dem positivierten Recht in seinen beiden Spielarten, der angelsächsischen und der kontinentalen. Weber selbst spricht nicht von Positivierung in diesem Zusammenhang, sondern er untersucht die verschiedenen Formalisierungsgrade von Recht. Er deutet diesen Positivierungsprozess als einen Prozess der Formalisierung, was er ja in der Tat durchaus auch ist, gerade dort, wo die Logik, eine Normenlogik so stark als Kriterium dient und die Mathematik als Methodenideal tatsächlich ja auch ein Stück weit fungiert in diesem Rechtswissenschaftspositivismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts. In diesem Konzeptbegriffen Rationalisierung, Formalisierung liegt auch der theoretische Schlüssel zu Webers soziologischer Betrachtungsweise. Für Weber ist die Form Recht eine von der Kultur herausgebildete formale Version der allgemeineren Form Handlungsvernunft. Die Form Recht ist für ihn eine Form der Rationalisierung des sozialen Zusammenlebens. Freilich steckt für die Rechtssoziologie die Vernunft des Rechts nicht, wenn hier von Vernunft die Rede ist und von Rationalität und dergleichen, nicht irgendwo in den Normen. Webers Rechtssoziologie ist alles andere als ein Vernunftrecht, auch wenn hier das Wort Vernunft auftaucht. Also die Vernunft steckt nicht im Norminhalt, sondern rational ist die Rechtsform auf der Ebene des Handelns, auf der sie nämlich wie eine zunehmend besser arbeitende Technik funktioniert. Weber spricht ausdrücklich von einer zunehmenden Rationalisierung der Rechtstechnik als Charakteristikum der Moderne. Mit dieser Formulierung rekonstruiert also der Soziologe dasjenige, was in einem anderen Sprachspiel Positivierung heißen könnte, eine soziale Technisierung des sozialen Alltagslebens im Zeichen von Verwaltung und Ökonomie und eine Technisierung, die auf der Ebene von Handeln durch immer höhere Formalisierungsgrade die Gesellschaft sozusagen, ja, verwende ich schon wieder das Wort, also umformt oder durchformt oder durchorganisiert. Die Formel von der Rationalisierung enthält aus philosophischer Sicht betrachtet allerdings auch die Grenze oder, wenn man so will, nun den Nullpunkt des Weberschen Denkens, also die unausgesprochene metaphysische These vor der Klammer der Soziologie, des rechtssoziologischen Zugangs. Für Weber offenbart sich zwar nicht in der Weltgeschichte oder im juridischen selbst, aber doch in der Art und Weise, wie das Soziale empirisch strukturiert ist und wie eben zunehmend eine solche Formalisierung zum Beispiel mittels Recht im Sozialen Platz greift. Er betrachtet das in die Art und Weise, wie das Soziale empirisch strukturiert ist, als eine Art von Gesellschaftsvernunft. Also eine Art gesamtgesellschaftliche Rationalität ist hier, waltet hier, die auch die Entwicklung und die Modernisierung trägt. Das Soziale gehorcht in sich stimmigen Gesetzen, unter anderem einer Interessens- oder Erwartungsdynamik oder auch ökonomischen, also aus der Wirtschaftsform resultierenden Einflüssen, deren Ratio der kühle Beobachter, der Soziologe, ermitteln und gleichsam bilanzieren kann. Der Soziologe ist also gleichsam der Naturwissenschaftler dieser sozialen Rationalität, einschließlich ihrer ganzen dynamischen Entwicklungen im Verlauf der Geschichte. Diese Voraussetzung rückt die moderne Rechtsentwicklung und rückt juridische Phänomene überhaupt in eine Art von Natur hinein, deren jeweiligen Zustand man mittels der Idee, Kulturen verfügen eben über ein kulturspezifisches Formenrepertoire, dann evaluieren kann, objektiv evaluieren kann. Entweder durch eine Art Nullsummenlogik, dass da sozusagen immer Balancen hergestellt werden, oder aber im Rahmen einer wie immer näher zu bestimmten Annahme von Entwicklung, also einer Steigerungslogik. Für den Soziologen hat nicht das Recht eine Natur, aber die Gesellschaft hat eine Natur, aus der sich das Recht als gesellschaftsspezifische Form ableiten lässt. Für den Soziologen verbirgt sich nicht im Recht Vernunft, aber in der Gesellschaft muss irgendwo eine Vernunft stecken und sei es eine verborgene. Lassen wir mit diesem kurzen Blick die Rechtssoziologie für den Moment so stehen. Wir kommen da auch nochmal drauf zurück, also auf die aktuellen Spielarten. Und betrachten wir nun die, wie bereits angedeutet, neue dritte Tendenz, die ab den 1920er Jahren zu jener mehr oder weniger zweipoligen Theorielage rund um das Recht hinzukommt. Einer zweipoligen Theorielage, die im Übrigen auch die Praxis entspricht. Das wilhelminische Deutsche Reich ist von einer rechtspositivistischen Rechtswissenschaft geprägt und diesem erklärtermaßen unpolitisch agieren wollenden professionellen Mainstream steht die schon kurz skizzierte soziologisch argumentierende Fraktion gegenüber, in der sich um die Jahrhundertwende Rechte wie Linke Lebensreformer sammeln, zum Beispiel von List und Design, aber auch andere. Sozialisten sehen also auf dieser Seite der nicht Mainstream, aber auch in der Diskussion befindlichen soziologisch argumentierten Fraktion haben sie beispielsweise Sozialisten, die europäischen Arbeiter Oder aber Sie haben Malthusianer, die oder Eugeniker, die die europäischen Eliten in Gefahr sehen und jeweils das Recht einsetzen wollen, also Rechtsreformen befürworten, die hier das Schlimmste verhindern oder die Gesellschaft verbessern sollen und so weiter. Also das Stichwort Lebensreform ist relativ interessant in dem Zusammenhang. Und in dem Kontext wird sozusagen stärker, jetzt in unserer Schablone gesprochen, soziologisch argumentiert. Interessanterweise ein Sammelbecken, in dem rechts und links munter durcheinander gehen. Also rechts wie links wird auch eugenisch oder rassehygienisch argumentiert. Rechts wie links gibt es die Diskussion, ob man einen starken steuernden Staat haben will, den man ja eigentlich haben will, haben wollen muss, wenn man für Reformen von oben plädiert, oder ob man das irgendwie liberaler anlegt und so weiter. Diese Diskussionen werden geführt, aber sie politisieren zunächst noch nicht das Recht als solches. Sie werden als politische Diskussionen geführt, in denen das Recht ein Instrument sein soll, um bestimmte Politiken zu machen, aber sie politisieren nicht das So-Sein von Recht. Und eben das geschieht nun nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, und zwar nachdem die zeitweilig revolutionäre Lage nach dem Kriegsende 1918 bis 1920 bereits für einen tiefen Einschnitt in die Selbstverständlichkeiten des Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Nachdem die zeitweilig revolutionäre Lage nach dem Kriegsende, also 18 bis 20, bereits für einen tiefen Einschnitt in den Selbstverständlichkeiten des Rechtsstaates gesorgt hatte. Sie müssen sich ja erinnern, dass das zunächst mal schon auf der Ebene der Frage der geltenden Rechtsordnung eine gigantische Irritationsphase war, geschieht dies danach im Zuge der wachsenden Unzufriedenheit mit der Weimarer Republik, die ja die Rechtsordnung zunächst mal war, die nach dieser Phase der Wirren und auch der Gewalt, ja, mit Kelsen gesprochen, statuiert wurde, also mittels einer Verfassung sozusagen ordentlich in Kraft gesetzt wurde. Die Unzufriedenheit von Weimar ist einer der vielen Hintergründe und eben davor auch schon die Erschütterung aller nahezu aller Selbstverständlichkeiten, was Rechtsordnung und Rechtsstaat angeht, im Zusammenhang mit Krieg, Kriegsende und den politischen Optionen danach. In diesem Klima der 1920er und 1930er Jahre wird nun nicht nur wie zuvor versucht, das Recht in der Art eines Instruments für Politik einzusetzen, also nicht nur das wird versucht, sondern es wird versucht, die Rechtsform gleichsam von innen her, also die Form, die wir Recht nennen, politisch in Frage zu stellen bzw. zu repolitisieren oder zu politisieren. Nicht der Regelungsinhalt, sondern die Form des positiven Rechts selbst gerät in Diskussion und die Rechtsform soll eine politische Reform werden, als sie es als positive Rechtsform sein kann. So lautet die Forderung. Halten wir uns auch wieder an ein zentrales Werk. So steht für dieses Programm einer Politisierung des Rechts, und zwar jetzt der Rechtsform selbst, einer der profiliertesten Juristen der Weimarer Republik, der Richter und Professor für öffentliches Recht, Karl Schmidt. Soll ich den Namen anschreiben? Schmidt, sind Sie mal ein bisschen... Ich weiß nicht, ob er auf der Folie... Ist er nicht drauf? Also kein Schmidt mit DT... sondern ein Schmidt mit 2T. Schmidt setzt sich 1922 bereits in einer berühmt gewordenen und bis heute umstrittenen kleinen Schrift Politische Theologie sowohl mit der Soziologie als auch mit Hans Kelsen auseinander. Also unser Dreieck findet sich tatsächlich sehr schön auch auf der Ebene der Texte wieder, die da miteinander diskutieren. Schmidt kritisiert den von Kelsen behaupteten strikten Dualismus von einerseits Soziologie und anderen Wirklichkeitswissenschaften und andererseits der reinen Rechtsbetrachtung der Juristen. Gerade was den Staat anginge, so Schmidt, sei die Vorstellung absurd. Dieser sei eine reine juristische Sache. Kelsens Verzicht auf den Begriff einer politischen Souveränität, seine Rekonstruktion des Staates als Verfassung und nur als Verfassung und damit des Staates als eine bloße Grundnorm, suggeriere, so Schmidt, das juristische Universum könne gleichsam eine alles in sich aufnehmende Einheit sein. Es suggeriere damit, so Schmidt weiter, eine falsche Harmonie zwischen Recht und Politik. Nicht der Staat, sondern allein das Recht habe nach Kelsen Macht. Der Staat wiederum werde beschränkt auf diese, wie wir eben gehört haben, wie auch gehört haben, auf diese Funktion, Recht zu produzieren. Der Kern des Problems, das er mit dieser Sichtweise habe, sei, so Schmidt weiter, dass es sich hier um eine objektivistische Verkennung handle. Es handle sich um eine verkürzte Vorstellung, nämlich von dem, was die Form Recht ausmache. Und diese Verkürzung herrsche in der Soziologie wie in der Jurisprudenz. Also Schmidt baut sich ausdrücklich auf in einer dritten Position, die auf diese beiden Positionen, Soziologie einerseits, reine Rechtslehre, Jurisprudenz andererseits, blickt und beide kritisiert und auch diese Dualität kritisiert, die ja Kelsen zum Beispiel genauso auch affirmiert hat. Er hat ja gesagt, genauso verhält es sich, wir Juristen hier, dort die Soziologen. Und in gewisser Weise hatte Weber nichts anderes gemacht, indem er von außen beschrieben hatte, was die Juristen tun und den Soziologen sozusagen in der Beobachterperspektive gegenüber positioniert hatte. Die Verwirrung, schreibt Schmidt, die sich in der Philosophie um den Begriff der Form verbreitet, wiederholt sich besonders unheilvoll in der Soziologie und der Jurisprudenz. Rechtsform, technische Form, ästhetische Form und schließlich der Formbegriff der transzendentalen Philosophie bezeichnen wesentlich verschiedene Dinge. Sie sehen, Schmidt setzt ausdrücklich bei dem Thema an, das uns interessiert, also nicht irgendwelche Rechtsinhalte, sondern der ontologische, logische, philosophische, politische und so weiter Status der Formrecht. Also, es gibt eine Verwirrung, was den Formbegriff angeht. Das ist sein erster Punkt. Auch in der Soziologie Max Webers, so führt er dann weiter aus, nachdem er jetzt Kelsen kritisiert hat, auch in der Soziologie Max Webers könne man drei Begriffe von Form unterscheiden. Einmal ist Form für Weber die begriffliche Präzisierung des rechtlichen Inhaltes, dessen rechtliche Form, die normative Regelung, wie er sagt, aber nur als kausale Komponente des Einverständnishandelns, dann, ich zitiere jetzt also mal so ein Stückchen Kelsen, dann, wo er, Weber, von der Differenzierung der Sachgebiete spricht, wird das Wort formal gleichbedeutend mit rationalisiert, fachmäßig geschult verwendet und schließlich bedeutet Form berechenbar. Und Sie erinnern sich ja, also Weber hat mit dem Begriff Formalisierung gearbeitet. Also auch da setzt sozusagen Kelsen zunächst mal auf einer sehr theoretischen Ebene ein und konstatiert Verwirrung des Formbegriffs. Form kann in der Soziologie, bilanziert er, also bedeuten, erstens die transzendentale, nein, nicht für die Soziologie, er bilanziert das für die Gesamtlage, sorry. Form kann also bedeuten, erstens die transzendentale Bedingung juristischer Erkenntnis, das ist der Hieb sozusagen Richtung Kelsen. Zweitens, eine gleichmäßige aus wiederholter Übung und fachmäßigem Durchdenken entstehende Regelmäßigkeit, die wegen ihrer Gleichmäßigkeit und Berechenbarkeit übergeht in die rationalistische Form, das heißt eine aus den Notwendigkeiten des Verkehrs oder auch aus den Interessen einer juristisch gebildeten Bürokratie entstehende, auf Berechenbarkeit gerichtete technische Vervollkommnung, die beherrscht ist vom Ideal des reibungslosen Funktionierens. Das ist der Hieb Richtung Weber. Kelsen wie auch Weber befinden sich nach Schmidt in einem, wenn auch komplementären, sozusagen spiegelbildlichen Irrtum, sofern sie nämlich verkennen, dass die Rechtsidee sich nicht aus sich selbst umsetzen kann. Dass die Rechtsform stets auf eine substanzielle und, wenn man so will, subjektive Komponente verweise, nämlich auf die Autorität, durch die der Rechtssatz erst seine eigentliche Qualität gewinne, nämlich diejenige, als tatsächlich wirksam zu gelten, in Kraft zu sein. Die spezifische Eigenart der Rechtsform ist, und das ist jetzt Schmidts These, die setzt er gegen diese Formenbegriffslandschaft. Die spezifische Eigenart der Rechtsform ist das Merkmal der Entscheidung. Die Tatsache nämlich, dass ein Geltungsanspruch, also das sozusagen rechtsnormenhafte der Rechtsnorm, der Geltungsanspruch auf Entscheidung beruht. Und dass Entscheidung darin besteht, die unbedingte Autorität im Recht anzuerkennen. Die Kraft der juristischen Entscheidung lässt sich nicht aus Normeninhalten ableiten, sie liegt auf einer anderen Ebene und diese Ebene hat mit den Inhalten nichts zu tun. Die Macht, der Souverän, der das Recht autorisiert, ist daher der verborgene Zurechnungspunkt allen Rechts. Der Souverän und die Entscheidung des Souveräns. Schmidt führt diese, so jetzt erstmal sozusagen in ihrem philosophischen, abstrakten Profil umrissene Perspektive, Schmidt führt hierfür Beispiele an. Wie funktioniert die ganz normale rechtsstaatliche Form der rechtsverbindlichen Entscheidung? Durch etwas, was sozusagen, wenn man es noch genauer anschaut, aus Schmidts Sicht, als ein Moment der nackten Dezision beschrieben werden kann und damit im Grunde als etwas, was nicht juristisch sein kann, sondern sozusagen blanke Macht ist. Zitat: Dass es die zuständige Stelle war, die eine Entscheidung fällt, macht die Entscheidung relativ, unter Umständen auch absolut, unabhängig von der Richtigkeit ihres Inhaltes und schneidet die weitere Diskussion darüber, ob noch Zweifel bestehen können, ab. Die Entscheidung wird im Augenblick unabhängig von der Richtigkeit ihres Inhaltes und erhält einen selbstständigen Wert. In der Lehre vom fehlerhaften Staatsakt, das ist ein Beispiel, offenbart sich das in seiner ganzen theoretischen und praktischen Bedeutung. Der unrichtigen und fehlerhaften Entscheidung kommt nämlich eine Rechtswirkung zu. Die unrichtige Entscheidung enthält ein konstitutives Moment, gerade wegen ihrer Unrichtigkeit. Auf dieses staatsrechtliche Beispiel mit dem unrichtigen Rechtsakt gehe ich jetzt nicht ausführlich ein, aber die logische Funktion des Arguments ist klar. Es gibt dieses Etwas, sozusagen dieses nackte dezisionistische Moment, das dafür sorgt, dass sogar eine falsche Norm wirksam sein kann, Rechtskraft erhalten kann, sogar soll, muss, aus dem Blick des Staates und des Rechts. Und dieser Faktor, dieses verborgene Element ist sozusagen das, von dem das ganze Recht abhängt, von dem das Recht aus im Grunde als etwas Sekundäres wirkt, erscheint. Es liege in der Idee der Entscheidung, dass sie nicht deklaratorisch ist, also nicht in der Erklärung liegt, sondern als Form eben jenes Mehr, jenen rohen Autoritätsverweis enthalte. Eben das werde aber durch die normenlogische Jurisprudenz Kelsenschen Typs verdeckt. Rein normativ betrachtet, so Schmidt, erscheine eine Entscheidung immer als aus einem Nichts geboren. Die rechtliche Kraft der Dezision ist aber etwas anderes als das Resultat von Begründungen. Es wird nicht mit Hilfe einer Norm zugerechnet, sondern umgekehrt, erst von einem Zurechnungspunkt aus bestimmt sich, was eine Norm und was normative Richtigkeit ist. Also es ist eine Art Umstülpung der Kelsenschen Perspektive. Es wird nicht mit Hilfe einer Norm zugerechnet, gedeutet etc., sondern umgekehrt, erst von einem Zurechnungspunkt aus bestimmt sich, was überhaupt eine Norm ist. Man sieht im Gesetz nicht an, wem es Autorität gibt und von wessen Autorität es lebt. So kann man das vielleicht auch zusammenfassen. Im Gesetz selbst kann nie deklariert werden, welche Kraft oder Macht oder Autorität es ist, die dieses Gesetz in Geltung hält oder in Geltung brachte. Auctoritas non veritas facit legem. Sie erinnern sich, das war eine Formel von Hobbes. Und in der Tat beruft sich auch Schmidt ausdrücklich auf Hobbes. Nur eben jetzt sozusagen wieder auf den anders herumgewendeten Hobbes als denjenigen, den Kelsen mobilisiert, um den Rechtsstaat einzuführen. Es gäbe zwei Typen von Rechtsverständnis, so Schmidt: das verwissenschaftliche Objektivistische der Rechtssoziologie oder des Positivismus oder aber das dezisionistische Rechtsverständnis. Und Hobbes sei der klassische Vertreter des dezisionistischen Rechtsverständnisses, also desjenigen Verständnisses, das die Form der Entscheidung mit allen ihren Implikationen in den Mittelpunkt stellt und das sich orientiert am staatspolitischen Problem der Souveränität. Es ist klar, dass auch Schmidt selbst sich auf diese dezisionistische Seite schlägt. Schon in diesem frühen Aufsatz von 1922. Also, naja, so früh ist er nicht, von Schmidt gibt es noch frühere Sachen, aber jedenfalls noch deutlich vor den späteren politischen Umbrüchen gelegen. Schon 1922 bestimmt Schmidt die Funktion des Souveräns mittels des Szenarios eines staatlichen Ausnahmezustandes. Und er prägt dabei die berühmte Formel: der Souverän sei derjenige, der über den Ausnahmezustand entscheidet. Uns ist diese Denkfigur im Grunde vertraut, auf die Schmidt damit rekurriert. Wir kennen sie aus verschiedenen früheren Vorlesungen. Es ist die Figur des Souveräns als Legibus Solutus. Also als aus dem ureigensten Motiv der Staatsräson über die Gesetze erhobener absoluter Macht. Karl Schmidt reaktiviert also mit dieser Formel: der Souverän, das ist derjenige, der über den Ausnahmezustand entscheidet, und mit diesem Pathos der Entscheidung, die man gerade nicht im Recht finden kann, und der Autorität hinter dem Recht, auf die das Recht nicht selbst zu verweisen vermag. Karl Schmidt reaktiviert also gegen die moderne Idee des Rechtsstaates jenen alten Souveränitätsbegriff aus der Zeit Baudins oder eben Hobbes. Diesen Souveränitätsbegriff, der die politische Seite der Ordnung in enger Ambivalenz mit der rechtlichen verbindet, im Zweifel aber dem Schwert der politischen Gewalt den Vorzug gibt. Wobei Schmidt die Ambivalenz des alten Staatsräson-Konzepts eher noch vereindeutigt, nämlich zugunsten dieses nackten politischen Machthabens und Machthabers. Also in gewisser Weise, wir hatten uns das ja sehr gründlich angeguckt, diese Staatsräson-Lehre, die ist in gewisser Weise differenzierter als die sozusagen zugespitzte, radikalisierte oder wie immer fundamentalistische Version, die Schmidt dann in dieser Neuauflage organisiert. Schmidt besteht zum Beispiel darauf, dass es unabdingbar eine Person sein muss und keinesfalls etwa bloße Worte sein können oder die abstrakte Vernunft oder auch eine Grundnorm, aber auch nicht unbedingt ein Gremium sein kann, das die Stelle des Souveräns ausfüllt. Und das ist ja bei den früheren Staatsräson-Konzepten nicht so eindeutig gewesen, dass der Machthaber sozusagen nur inkarniert sein kann in einem einzigen Individuum. In den Jahren 1932 und 1933 treibt Karl Schmidt seine Überlegungen in Richtung einer über die Rechtstheorie hinausgehenden allgemeinen Theorie des Politischen weiter. Die Epoche des Staatlichen gehe vorüber, die Epoche des Politischen breche an. Auch diese Diagnose richtet sich gegen die Rechtsform, beziehungsweise will eine Philosophie der unumgänglichen Entscheidung dafür sein, den friedlichen, rechtlich gehegten Alltag im Falle der politischen Gefahr zu überschreiten. Im Ausnahmezustand zähle allein die politische Dezision, so Schmidt, und damit greife eine neue Logik. Eine Logik, die das Recht hinter sich lässt, nämlich die einfache Alternative von Freund und Feind. Eine Kriegslogik also. Recht ist nur für Friedenszeiten gemacht. Darauf läuft Schmidts Argument hinaus. Das Recht ist in diesem Sinne unpolitisch, nach Schmidt. Schmidt definiert das Politische über diese Frage, ob die Freund-Feind-Logik im Spiel ist oder nicht, ins Spiel kommt oder nicht. Das Politische beginnt für Schmidt als ein Gegensatz erst jenseits des Rechts. In diesem Raum des Politischen gibt es keinen Dritten mehr, kein Richter, kein Gesetz. eben nur jenen gewaltförmigen Gegensatz von Freund und Feind. Ein Gegensatz, der auf die reale Möglichkeit des Kampfes angelegt ist, wie Schmidt ausdrücklich betont. Es müsse die reale Möglichkeit des Kampfes immer vorhanden sein, damit von Politik gesprochen werden kann. Wie viele sicher wissen, hat Schmidt diesen Gedanken einer Nachrangigkeit des Rechts, sobald es in einem zugespitzten Sinne politisch wird und einer Kriegsförmigkeit von Politik letztlich, im Jahr 1934 ausdrücklich zur Rechtfertigung der Machtergreifung Hitlers genutzt. Er schreibt einen Aufsatz, 34 publiziert, Der Führer schützt das Recht, indem er die Außerkraftsetzung des Rechts, konkret jene kurze Ermächtigungsformel, mit der sich Hitler die Führerzuständigkeit und die Kompetenz, Recht durch Führerbefehl zu ersetzen, vom Parlament geben ließ, indem er diese Maßnahme also als politisch gebotene Maßnahme begrüßt und, er schreibt diesen Aufsatz als Jurist, für staatsrechtlich legitim erklärt. Insofern hat dieser Text auch eine wichtige Funktion, denn das war ja genau das Problem, diesen putschartigen Akt irgendwie so etwas wie eine Rechtsform und sei es nachträglich irgendwie zuzuweisen. Ich zitiere Schmidt, der Führer schützt das Recht vor dem schlimmsten Missbrauch, wenn er im Augenblick der Gefahr Kraft seines Führertums als oberster Gerichtsherr unmittelbar Recht schafft. Der wahre Führer, so Schmidt, sei immer auch Richter. Aus dem Führertum fließe das Richtertum. Der Grundsatz des Vorranges der politischen Führung, nach Schmidt handelt es sich um einen fundamentalen Rechtssatz unseres gegenwärtigen Verfassungsrechts. Das ist die Formel, die er anbietet, ist natürlich Käse. Also Führertum ist in der juristischen Literatur bis dato in keiner Weise ein fundamentaler Satz unseres gegenwärtigen Verfassungsrechts gewesen. Aber so bringt er das. Dieser Grundsatz des Vorranges der politischen Führung werde durch die Rechtsblindheit des liberalen Gesetzesdenkens zu einer juristisch belanglosen Floskel degradiert. In Wahrheit sei aber, nochmal Zitat, die Tat des Führers echte Gerichtsbarkeit. Sie untersteht nicht der Justiz, sondern war selbst höchste Justiz. Das Richtertum des Führers entspringt derselben Rechtsquelle, der alles Recht jedes Volkes entspringt. In der höchsten Not bewährt sich das höchste Recht und erscheint der höchste Grad richterlich rächender Verwirklichung dieses Rechts. Richterlich rächender Verwirklichung dieses Rechts. Alles Recht stammt aus dem Lebensrecht des Volkes. Jedes staatliche Gesetz, jedes richterliche Urteil enthält nur so viel Recht, als ihm aus dieser Quelle zufließt. Zitat Ende. Also ich finde, man muss es sich sozusagen im O-Ton mal geben, einerseits aufgenommen werden, diese Diskursbausteine aus der Rechtstheorie und Rechtsphilosophie, andererseits in einer ganz groben Weise verzerrt und verdreht, auch wenn wir das jetzt beispielsweise auf Hobbes oder dergleichen zurückblenden. Wie Sie aus den zitierten früheren Schriften, von denen ich jetzt zuvor gesprochen hatte, von Schmidt sehen konnten, handelt es sich bei diesen hässlichen Rechtfertigungsformeln für die Nazis nicht etwa um eine spontane Gefälligkeitstat, sondern es passt schon sehr gut zu dieser bereits angebahnten Theorie der Dezision, der Politisierung der Rechtsform und des Ausnahmezustandes. Tatsächlich bietet die juristische Rechtstheorie der 1930er Jahre das Bild einer, und so nennt sich das auch explizit, neuen Bewegung im Recht, die der soziologischen wie der juristisch-rechtspositivistischen Wissenschaft mit echten Argumenten, also tatsächlich theoretisch argumentierend, entgegentrat. Und auf dieser Linie, also Schmidt ist da nicht der Einzige, bei weitem nicht, aber eben auf dieser Linie tatsächlich sehr bewusst einen regelrechten neuen Diskurs anlegt. Was die Staatsrechtslehre angeht, es wird heute, also ich hoffe, ich schaffe es vorhalb, ich bitte um Durchhalten. Was die Staatsrechtslehre angeht, gibt es übrigens eine bemerkenswerte Antwort von Hans Kelsen auf die politische Rechtstheorie Karl Schmitts. In einem Aufsatz unter dem Titel »Wer soll der Hüter der Verfassung sein?« Sie merken die direkte, den Replikcharakter, greift Kelsen 1931, also etwas früher allerdings als die Schrift jetzt zur Machtergreifung von Schmitt, also diesem Aufsatz greift Kelsen einen Kernpunkt der Schmittschen Theorie des Politischen an, nämlich den, dass die Rechtsform gleichsam nur abgeleitet politisch sei und dass sie in den eigentlich politischen Momenten eine überforderte Form sei, sodass dann eben das Schwert handeln müsse sozusagen, weil das Wort viel zu schwach ist. Das Gegenteil ist der Fall, sagt Kelsen. Das Recht ist gerade dazu da, diesen Ausnahmezustand überflüssig zu machen. Und genau darin ist das Recht auch in einem sehr unmittelbaren und demokratischen Sinne politisch, nach Kelsen. Es ist die spezifische politische Stärke des Rechtsstaates, dass niemand mehr zum souveränen Herrn dieses Staates werden muss. Und das ist und insbesondere eine Stärke, die sich verdankt der funktionierenden Justiz. Diese Justiz allerdings ist eine, aus der man sich gerade nicht herausstellen kann. Sie sei auch keineswegs politisch hilflos. Und sie könne sehr wohl auch und gerade in Situationen der Gefahr der Hüter der Verfassung sein, eben die Justiz, in all ihren Zweigen. Es gäbe keinen Konflikt, der nicht als Rechtsstreit entschieden werden könne, und zwar als ordentlicher Rechtsstreit mit ordentlichen Mitteln und vor ordentlichen Gerichten. In diesem Sinne erneuert Kelsen tatsächlich als sozusagen diskutierender Kontrahent Schmitts seine Forderung nach strengster Trennung von wissenschaftlicher Erkenntnis und politischem Werturteil. Mit diesem Einspruch gegen die Politisierung der Rechtsform war Kelsen Anfang der 1930er Jahre aber, juristisch gesprochen, Teil einer Mindermeinung. Nach der Machtergreifung wurde Kelsen zum Exil gezwungen. Die völkische Erneuerung des Rechts erfasste die Justiz und auch die Verwaltung des Deutschen Reichs. Und was sich an Schmitt schon zeigt, zeigt sich auch an den Quellen der völkischen Rechtswissenschaft bis 1945 sehr deutlich. Bei dieser Phase von 33 bis 45 keineswegs um eine rechtswissenschaftslose Phase, sondern um eine, in der viel geschrieben und Programmatisches auch geschrieben worden ist und in der auch die Dogmatik also munter in Bewegung war und sich explizit veränderte. Es handelt sich bei der Veränderung hinein ins völkische Recht nicht einfach, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, um diskriminierende Gesetzgebung, also um politische Gesetze, die bestimmte, also gerade die Rassegesetze waren natürlich Gesetze, aber die, also sozusagen das Gros der juristischen Veränderung des nationalsozialistischen Staates bewegte sich nicht auf der Ebene von diskriminierender Gesetzgebung, sondern es handelte sich bei dieser Veränderung tatsächlich um eine Erneuerung der Rechtsform, um eine Veränderung dessen, was die Form Recht eigentlich ausmacht und wie sie funktionieren soll und umgesetzt wird. Es ist uns das Recht ganz anders geworden, schreibt der auch als Richter unrühmlich hervorgetretene Roland Freisler in seinem Werk über nationalsozialistisches Recht und Rechtsdenken. Gesetzesrecht, das man buchstabengetreu auslege, sei leer und formal. Es sei ein totes Schema, dem das Schöpferische fehle. Gerechte Rechtsfindung sei, so Freisler, nur mit Herz und heißem Sehnen möglich. Und es entstehe diese gerechte Rechtsfindung aus dem Inneren einer Volksgemeinschaft, die gleichsam intuitiv weiß, was für sie und ihr Leben und Überleben gut und richtig ist. Recht ist, was dem deutschen Volk nützt. Das war eine gängige Faustformel, die sich auch sozusagen vor Ort breit durchsetzte. Juristen wurden zur Nichtanwendung geltenden, aber eben noch vor nationalsozialistischen Rechts, ausdrücklich berechtigt, wenn es ihrem völkischen Empfinden widersprach. Das war auch so eine Möglichkeit, also die ausdrückliche Autorisierung zur Nichtanwendung, die in dieser Phase sozusagen als Teil der Rechtsform, des Rechtssystems neu eingeführt wurde. Entsprechend ist das politisierte Recht des Dritten Reiches ein Recht, das auf der wissenschaftlichen Ebene sich als Recht der unbestimmten, der offenen Theoreme präsentiert. Es werden neue Maßeinheiten, sozusagen theoretische Formeln geschaffen, wie zum Beispiel konkretes Ordnungsdenken als Kriterium. Oder es gibt das Theorem der Rechtsgenossenschaft, verbunden mit der Definition, nur wer Volksgenosse ist, ist Rechtsgenosse, das das Konzept des Bürgers ablöst. Es gibt auch neue Generalklauseln, etwa Gemeinwohlformeln wie das nationale Bedürfnis oder der Gemeinnutz. Und es werden, das jetzt als letztes, auch neue Rechtsquellen genutzt, also Texttypen als Rechtsquellen angesprochen und eingesetzt, die vorher keine sein konnten, etwa Rechtsquellen wie das Parteiprogramm der NSDAP. Also Juristen urteilten aufgrund von Parteiprogrammen beispielsweise. Und es gab als Rechtsquelle den Führerwillen und das gesunde Volksempfinden. Dies alles zeigt deutlich, dass nicht irgendein Positivismus, sondern eben jene neue Bewegung einer Politisierung nicht nur der Inhalte, sondern insbesondere der Form Recht, jedenfalls in Deutschland in der Mitte des 20. Jahrhunderts, für eine eminente Veränderung nicht nur der Rechtswirklichkeit, sondern des So-Seins des Juridischen sorgt. Das dem Politischen unterstellte Recht Karl Schmitts und das von innen her gleichsam politisch entgrenzte oder so ins Volksgenossenschaftliche hinein entgrenzte und damit vom positiven Recht weitgehend freigestellte, einer Auslegungsjustiz überantwortete Rechtssystem des Nationalsozialismus ist ein Novum, also in diesem Jahrhundert ein Phänomen, ein rechtshistorisches oder auch die Rechtsform betreffendes Phänomen eigener Art. Und es lässt die beiden vorher benannten wissenschaftlichen Tendenzen, die vorher das Bild beherrscht hatten, die ja beide auf ihre Weise positivistisch waren, also die Rechtssoziologie und den Rechtswissenschaftspositivismus älteren Typs, gleichsam von der Rechtspraxis her ins Leere laufen. Ob es sich bei dieser Verschiebung des Juridischen um eine welthistorische Entgleisung handelt, um eine Art deutschen Sonderweg, oder ob man daraus nicht vielmehr etwas über die Fragilität der modernen, positivierten Rechtsform lernen kann, ist sicher schwer zu entscheiden. Für heute lasse ich das so als Frage im Raum stehen und komme jetzt zur Zusammenfassung. Kommt doch noch halbwegs pünktlich zurecht. Erstens. Mit dem zunehmend in seinen eigenen Grenzen sich einrichtenden Rechtswissenschafts- und Rechtsanwendungspositivismus fallen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwei methodologisch und disziplinär grundsätzlich verschiedene Ansichten des Rechts, der Rechtsform, auseinander. Diejenige der positivistischen Rechtswissenschaft und diejenige der empirischen Disziplinen, namentlich der Rechtssoziologie. Bei Kelsen und bei Weber werden beide jeweils theoretisch sehr konsequent ausbuchstabiert, ausformuliert. Zweitens, der juristische Positivismus Hans Kelsens formuliert das Selbstverständnis der Rechtswissenschaft aus. Sie versteht sich als eine reine Normwissenschaft, hat sich zu verstehen als eine reine Normwissenschaft, als eine voll positivierte Disziplin, in der das Juristische sich stets nur wieder in rechtlich geregelter Weise auf Juristisches bezieht und beziehen soll. In letzter Instanz ist es in einer Grundnorm verankert, nämlich in der Verfassung und damit im Staat als Rechtsstaat. Drittens. Die Soziologie untersucht das Recht als eine Form, genauer als einen Typ von rationalem Handeln, was quasi der Gegenpol zu dieser zum Recht als Norm wäre in vieler Hinsicht. Wobei Rationalität hier nicht eine individuelle Vernunft meint, sondern eine soziale Rationalität. Eine gesamtgesellschaftliche, könnte man sagen. Die Form Recht, heute die Form positives Recht, ist nach Weber in diesem Sinne eine Art gesellschaftliche Technik. Sie hat als funktionale Verhaltensform ihren historisch gut eingespielten europäischen Sinn. Viertens, zu diesen beiden Seiten sozusagen der positivrechtlichen, positivierten Medaille oder wie auch immer, positivistischen Medaille vielleicht, tritt nach dem Ersten Weltkrieg und übrigens, das hatte ich nicht erwähnt, eher in der Tradition der Interessensjurisprudenz, also in der Richterrechtstradition der sogenannten Freirechtsschule als in der Tradition der positivistischen Begriffsjurisprudenz, eine dritte rechtswissenschaftliche Programmatik hinzu, nämlich die pathetische Entdeckung eines außerrechtlich-politischen und die Wiedererfindung der Figur des Souveräns in der Politik. Exemplarisch hierfür steht der Name Karl Schmitt, der mit der Denkfigur des Ausnahmezustandes das Ende von Weimar besiegelt, um dann einer völkischen Aufweichung und Umdeutung des positiven Rechts den Weg freizumachen, einen Weg, aus dem ich ein Stück weit auch noch weiter zitiert habe, einen Weg, den in dieser Form wahrscheinlich auch ein Karl Schmitt nicht gefordert hätte und wahrscheinlich auch nicht vorausgesehen hat, aber das steht auf einem anderen Blatt. Also es ist nicht nur Karl Schmitt, will ich damit sagen, sondern und auch nicht nur vom Schmittschen Typ, was dann in der Rechtswissenschaft in dieser neuen Recht des Dritten Reiches passiert. Fünftens, die unbegrenzte Auslegung des Dritten Reiches, das war eine Formel von Rüters, das hatte ich ganz in der ersten Vorlesung auch schon mal zitiert, die unbegrenzte Auslegung als Formel für diesen Typ von Juridizität des Dritten Reiches, wird wahrscheinlich erst in weiteren Jahrzehnten der Distanznahme und der Forschung ganz und restlos verstanden sein. Festhalten muss man jedoch, dass es bei aller Besonderheit und mutmaßlichen Singularität der damaligen politischen Konstellation und der Lage des Rechtssystems auch, es dennoch das Rechtssystem selbst war, das und zwar mit seinen eigenen rechtswissenschaftlichen Mitteln, diese unbegrenzte Auslegung rechtfertigte, antizipierte und vollzog. Gesetzgebung, Anwaltschaft, Justiz, Rechtswissenschaft, das Gutachterwesen, alles vollzog den Schwenk hin zur völkisch willküroffenen oder sagen wir deutungsoffenen Rechtstheorie und Rechtspraxis. Das Rechtssystem geriet also, mit anderen Worten, weder aus der Balance noch stand es in dem Sinne, war es sozusagen nur Exekutor von staatlich vorgegebener Politik in ausschließlich politischen Formaten, sondern es wurden eigene juridische Formate dafür generiert. Noch fehlten dem Rechtssystem so etwas wie die rechtswissenschaftseigenen rechtslogischen Formen, die Menschen oder die Worte, um zu beschreiben, was es da jetzt tut und was für eine Normalität es umsetzt. Offenbar handelt es sich auch bei dieser Perversion des Rechtlichen, wie man das ja nach dem Krieg dann vielfach auch charakterisiert hat, nicht um irgendetwas dem Recht ganz Fremdes, sondern es handelt sich um eine Spielart, eine Form von eine mögliche Form von moderner Juridizität. Was dann wiederum erneut die Frage aufwirft, wie man denn diese Form, diese moderne Form Recht und in dieser modernen, positivierten Version das Rechtliche des Rechts denken kann. Soweit. Ja.